Das Thema heißt wesentliche Dinge, was hat Bestand? Ich habe mich gefragt, über was spricht man nicht? Es gibt ja so Dinge, über die man oft spricht und im Smalltalk unterwegs ist, und es gibt Dinge, über die man nicht spricht. Dazu gehört das Gehalt, dazu gehört das Thema Glauben und dazu gehört auch das Thema Sterben. Und der Bibeltext, der dazu passt, der ist jetzt hier auch schon sichtbar. Das ist in 2. Korinther 5, 1 bis 5. Ich lese das einfach mal vor. Dort schreibt Paulus, und er schreibt das an Gemeinden. Wir wissen aber, so unser irdisch Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben, von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und darüber sehen wir uns auch nach unserer Behausung, die vom Himmel ist, und uns verlangt, dass wir damit überkleidet werden. So doch, wo wir bekleidet und nicht bloß erfunden werden. Denn dieweil wir in der Hütte sind, sehnen wir uns und sind beschwert, weil wir wollten lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, auf dass das Sterbliche würde verschlungen von dem Leben, der uns dazu bereitet hat. Das ist Gott, der uns das Pfand, den Geist, gegeben hat. Zur Einordnung, das schreibt Paulus wirklich an Christen, an eine Gemeinde. Und zum Einstieg möchte ich eine Frage stellen. Wenn wir mal die letzte Woche so reflektieren und mal alle gesprochenen Worte, die so sich um das Organisatorische drehen, mal ausblenden. Also so Dinge wie, wer holt die Kinder von der Schule ab, was gibt's zu essen, ruf mal deinen Vater an, weil die Heizung kaputt ist, hol mal das Auto aus der Werkstatt. Also alles so, solche Dinge, die so im Operativen sind, wenn man das mal außen vor nimmt und teilt dann den Rest der Wörter nochmal ein in zwei Gruppen. Die Gruppe A, das, was spätestens nach ein oder zwei Tagen vergessen ist, was belanglos ist, was irgendwo wieder verschwindet. So Themen wie, wie hat Bayern München gespielt, wie wird das Wetter, wo der nächste Urlaub hingehen soll, oder was das beste Mittel ist gegen Unkraut, oder was der Nachbar wieder für ein tolles Auto hat, was das alles kann. Wenn ich diese Dinge wegnehme und stelle dem gegenüber das, was wirklich bleibt, also das, was im Wesentlichen bleibt, was auch noch Monate oder Jahre danach Relevanz hat. Was hat Relevanz von dem, was wir sprechen? Was hat Relevanz von dem, was wir aufnehmen? Was hat gesellschaftliche Bedeutung? Mir ist das letztes Jahr im Frühjahr so bewusst geworden, als es darum ging, ob das Champions League-Finale öffentlich-rechtlich übertragen wird. Dann stand in der Zeitung, das ist von gesellschaftlicher Relevanz, deswegen wird es übertragen. Wo ich mich auch gefragt habe, was hat das für eine Relevanz für mein Leben und für dein Leben? Am Ende ist es doch belanglos. Und wie viel ist auch Smalltalk da drin? Und Smalltalk muss nicht schlecht sein. Der eine tut sich leicht damit, der andere schwer. Für mich ist das nichts. Ich hatte einen Kollegen früher, der hat immer gesagt, du fährst zum Kunden auf der Arbeit und du machst dein Gespräch. Aber alles, was darüber hinaus ist, manchmal trifft man sich ja dann abends noch zum Essen und sitzt dann irgendwo beieinander. Alles, was darüber hinausgeht, da tust du dich schwer. Und das ist auch so. Und dieser Text in 2. Korinther 5, der beschreibt wesentliche Dinge. Das sind wesentliche Dinge, die auch Bestand haben und wo es am Ende des Tages auch im Leben darauf ankommt. Und ich habe drei Punkte mitgebracht und das aufgeteilt. Wenn ihr eins mal weiterklickt, das erste ist, du wirst sterben, das steht da drin. Wir wissen aber, so unser irdisch Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben, von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Wir wissen, steht da, dass unser irdisch Haus, Luther schreibt Hütte, es gibt auch Übersetzungen von Zelt, zerbrochen wird. Mit anderen Worten, wir wissen eigentlich alle, dass das hier irgendwann zu Ende geht. Und die Beschreibung Zelt macht das aus meiner Sicht auch nochmal deutlich. Wir bauen zwar unsere Häuser so, dass die länger wie ein Menschenleben halten. Teilweise hunderte von Jahren, die Häuser stehen und gehen nicht kaputt. Aber die Bibel sagt, euer Leben ist eigentlich wie ein Zelt, wie eine Hütte. Und jeder, der schon mal im Zeltlager war, der weiß, es geht sehr schnell, ein Zelt auf- und abzubauen, transportabel zu machen. Das geschieht schnell. Und wir wissen alle, irgendwann ist dieses Zelt hier zu Ende, dieses Zelten. Irgendwann wird diese Hütte abgebrochen und trotzdem verdrängen wir es. Es findet in unseren Gesprächen kaum statt. Versuch mal mit deinen Arbeitskollegen oder mit deinen Nachbarn übers Sterben zu sprechen. Da wird man sich schwer tun. Das wollen wir auch nicht hören. Wir reden dann lieber über das neueste Automodell, die tollsten Skigebiete, die tollsten Wanderrouten, die Grundstückspreise in der Stadt und. Aber über dieses Elementare, wo wir wissen, das wird eines Tages kommen, das verdrängen wir und sind die unwesentlichen Dinge oft wichtiger. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Und Paulus schreibt hier, du wirst sterben. Falls das jetzt eine neue Erkenntnis ist, dann hat sich der Besuch heute Morgen schon gelohnt. Aber ich denke, das ist jetzt nichts Neues, aber das ist so sicher, das ist das einzig Sichere. Und ich würde jederzeit ein Jahresgehalt darauf verwetten, dass das jeden von uns trifft. Das ist auch unstrittig unter Atheisten, Islamisten, Esoterikern und so weiter und so weiter. Mir bekannt ist auch die Sterbequote bei Christen immer noch bei 100%. Aber es ist seltsam, in unseren Gesprächen dreht sich da wenig drum. Es spielt keine große Rolle. Wenn wir über Sterben reden, dann meistens über die, die gestorben sind. Dann fallen da so Sätze, ach, das war ja alles viel zu früh und er sah ja noch so gut aus und er hat ja so viel Sport gemacht. Das sind dann Dinge, die wir dann mit dem Thema Sterben verbinden. Aber mit dem eigentlichen Sterben, auch was mich als Person betrifft, da tun wir uns schwer. Und das merken wir dann auch bei Grabreden. In unserer Kultur kommen ja viele, die dann zur Beerdigung kommen, um Abschied zu nehmen. Und dann wird alles nochmal herausgeholt, die ganzen beruflichen Situationen, Stationen, alles, was er gemacht hat. Und trotzdem bleibt bei allem Lob am Ende das Gefühl, das sind alles so Kategorie A-Worte. Die sind den nächsten Tag oder den übernächsten Tag oder vielleicht auch nach einer Woche vom Winde verweht. Es hat dann keine Substanz mehr. Und ich finde es erstaunlich, wir wissen das alle und trotzdem tun wir uns schwer damit. Wir versuchen uns ja auch für alles Mögliche abzusichern. Wir haben eine Unfallversicherung für das Auto, falls mal eine Panne kommt. Habe ich schon in Anspruch nehmen müssen. Wir haben eine Privathaftpflicht, falls der Junior mal eine Scheibe in der Schule einschmeißt. Habe ich auch schon in Anspruch nehmen müssen. Wir haben Auslandskrankenversicherungen, falls wir in Urlaub fahren. Wir haben Wohngebäudeversicherungen und. Und das sind alles Versicherungen, die kommen falls mal was passiert. Das ist nicht sicher, ob das kommt. Es kann sein, dass du eine Wohngebäudeversicherung hast gegen Hagelschaden und die nie brauchst. Das kann passieren. Das sind alles Falsversicherungen. Es gibt auf der anderen Seite Lebensversicherungen, die werden dann so verkauft, sie brauchen eine Lebensversicherung, falls ihnen mal was passiert. Und das ist schon der Widerspruch in sich, denn dieses Falls, das ist keine Frage, sondern es ist nur die Frage, wann und wie. Und trotzdem leben wir so, als wenn es da auch noch ein Falls gibt. Und davon handeln diese Verse im Neuen Testament. Und an der Stelle sind wir letztlich dann auch raus aus diesem oberflächlichen Smalltalk. Dann geht es so wirklich ans Eingemachte. Ich finde, diese 5 Verse, die haben mehr Tiefgang wie alle Tageszeitungen in Deutschland der letzten 10 Jahre. Da steht wirklich das drin, was es am Ende dann auch bedeutet, wo es darauf hinausläuft. Und die Frage ist, bist du vorbereitet? Bist du für diesen Fall, der eintritt, versichert? Wenn ich mir überlege, was wir alles so vorbereiten und wo wir uns gegen absichern, wenn wir zum Beispiel nur eine Woche in Urlaub fahren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich check dann das Auto, sind die Pässe bereitgelegt, ist die Auslandskrankenversicherung noch aktuell, sind genügend Warnwesten im Auto. Das alles machen wir, um nur eine kurze Zeit in Urlaub zu fahren. Aber auf der anderen Seite, das, wo wir den Gang gehen werden, den wir alle gehen werden, da gehen wir oft ganz unvorbereitet rein. Vor vielen Jahren saß mir gegenüber an meiner Arbeitsstelle direkt ein Kollege, der mit 34 dann die Diagnose Krebs bekam. Und wir hatten auch privat ein bisschen Kontakt und es war dann von der Diagnose, bis er letztlich gestorben ist, das waren vielleicht 3-4 Monate. Und ich habe das noch so in Erinnerung, auf einmal, weil all das, was vorher an Gesprächsthemen da war, belanglos. Das war alles weg. Und auf einmal war das ganz tief, die Gespräche. Warum, was passiert jetzt mit mir, wo gehe ich hin? Kann ich irgendwo noch was tun? Das waren die Fragen, die ihn dann bewegt haben. Und es war wie schwarz und weiß. Alles, was vorher war und die Dinge, über die wir gesprochen haben, sowohl im Beruf als auch privat, das war auch so in dieser Smalltalk-Ecke, es war weg. Und auf einmal ging das in die Tiefe rein. In früheren Zeiten war es üblich, und es kommt eine kleine Geschichte, dass Fürsten oder Grafen einen Hofnarren hielten. Ein Graf übergab einst seinem Narren einen Stab mit den Worten, behalte ihn, bis du einen Menschen findest, der eine noch größere Dummheit begeht wie du selbst. Die Jahre vergingen und eines Tages wurde der Graf sehr krank. Als der Narr das hörte, ging er zu ihm und fragte ihn: Graf, wo geht es hin? Der Graf sagte: weit fort. Der Narr fragte: wann wirst du wiederkommen? In einer Woche? Nein, antwortete der Graf. Wann dann? Vielleicht in einem Monat, fragte der Narr weiter. Der Graf erwiderte: nein, auch nicht in einem Monat. Aber vielleicht in einem Jahr. Nein, gestand der Graf. Ja, kommst du etwa niemals wieder zurück? Fragte der Narr schließlich. Und der Graf antwortete: nein, ich komme nicht mehr zurück. Und der Narr fragte: ja, welche Vorbereitungen hast du denn getroffen? Und der Graf musste kleinlaut antworten: keine. Da holte der Narr seinen Narrenstab wieder raus und gab ihm den Grafen mit den Worten: hier, nimm diesen Stab, denn eine so große Dummheit habe ich nie begangen. Wenn er jetzt nochmal eins draufschaut, dann draufklickt, dann kommt das. Das irdische Zelt ist vorübergehend und nur der Narr trifft keine Vorbereitung. Und die Frage ist: sind wir vorbereitet? Ich habe so beim Vorbereiten der Predigt gedacht, in der Industrie ist man so ein Stück weit, wenn man das so will, ist man schon jenseitsorientiert. Wenn irgendwelche Produkte auf den Markt kommen, dann haben die eine gewisse Entwicklungszeit, 3 Jahre, 5 Jahre, wie lange auch immer. Und wenn man am Anfang startet, dann weiß man genau, es kommt der Tag, wo das Ding verkauft werden muss. Man hat also eine gewisse Zeitspanne Zeit, das Ganze zu entwickeln. Und dort machen wir das, dort leben wir, nicht in den Tag hinein, nach dem Motto, irgendwann kommt der Tag, aber vorbereiten muss ich mich nicht, sondern ich mache in den 3 Jahren alles, damit ich an dem Tag, wo das Auto, das Motorrad oder was auch immer, wenn das verkauft wird, dass das dann fertig ist. Ich weiß, es kommt der Tag. Und ich bereite mich davor. Dort machen wir das. Im richtigen Leben tun wir uns oft schwer damit. Und deswegen sagt auch der Psalm 90, sagt: lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Du wirst sterben. Das sind wir, glaube ich, beieinander. Das ist unstrittig. Jetzt geht aber dieser Vers weiter. Wenn ihr bitte noch einmal drauf schaut, dann ist da noch mehr drin. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Der heißt: gemacht für das Dort und nicht für das Hier. Dort steht in Vers 4: denn dieweil wir in der Hütte sind, sehen wir uns und sind beschwert, weil wir wollten lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, auf das Sterbliche würde verschlungen von dem Leben. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn man so das Umfeld wahrnimmt, dann ist das voll von Unzufriedenheiten, von Gemecker, von Ungerechtigkeiten. Da bilde ich auch keine Ausnahme an der Stelle, aber wenn ich so reinschaue ins Umfeld, wo wir unterwegs sind, wo man hinschaut, sind Menschen, die an irgendwas was auszusetzen haben, die unzufrieden sind, die unglücklich sind mit ihrer eigenen Position, mit ihrer Rolle, mit ihrem Einkommen, mit ihrem Job, mit ihrer Familiensituation oder mit ihrem Gesundheitszustand. Das meint dieses Wort beschwert. Menschen sind frustriert und versuchen alles für sich irgendwie rauszuholen. Und die Welt ist ja voll davon. Ich habe oft im Beruf oft viele Besprechungen hintereinander, und das schon seit vielen Jahren, und ich habe noch nie erlebt, dass ich in eine Besprechung gekommen bin und das hat einer gesagt hat: heute wollen wir mal darüber sprechen, was alles gut ist. Das ist noch nie vorgekommen, sondern es ist immer nur ein Aufarbeiten von Konflikten, ein Moderieren, ein Steuern, weil der eine nicht zufrieden ist mit dem, was der andere gemacht hat, eine andere Erwartungshaltung hat von dem. Lest mal die Leserbriefe in den Zeitungen, wo Leute überall unzufrieden sind. Das geht von der Aufstellung des FC Ingolstadt bis hin zu dem Umgang mit Minderheiten in Indonesien. Also es ist das ganze Spektrum und jeder hat so seinen Platz, wo er sagt, da bin ich nicht mit einverstanden. Das würde ich anders machen. Und das meint hier Paulus, wenn er sagt, im Diesseits seid ihr beschwert. Im Diesseits ist das, seid ihr auch unzufrieden, viele Unzufriedenheiten in eurem Leben drin, weil auch vieles eben nicht funktioniert. Und das ist hier mehr als 2000 Jahre alt, aber die Bibel sagt, das ist normal, weil dieses Leben hier ist nur eine Durchgangsstation. Es ist nur ein Durchgang, es ist keine Endstation. Es ist so schön, auch hier zu sein und man kann auch vieles genießen. Aber die Bibel sagt, du wirst hier in dem Diesseits nie die komplette Erfüllung kommen. Egal, wie weit du im Beruf kommst, wie viel Erfolg du hast, wie viel Häuser du hast, wie viel Geld du verdienst, du wirst nie diese innerliche Erfüllung bekommen hier auf dieser Welt. Und sie sagt auch, es ist deswegen so, weil ihr seid geschaffen für das Dort und nicht für das Hier. Unser Zuhause ist nicht hier. Es ist sicher schön, hier zu wohnen und auch all das zu genießen. Wir waren vor einigen Wochen in den Bergen und all das, was damit zu tun hat, das dürfen wir auch genießen und das ist wunderschön. Aber am Ende ist das hier eine Durchgangsstation. Wir haben keine bleibende Stadt. Und wie schön es ist, dann auch nach Hause zu kommen. Nach langen Reisen oder so ist es schön, endlich zu Hause zu sein. Und die Bibel spricht das hier auch ganz klar aus, was wir eigentlich alle wissen und doch verdrängen. Wir sind hier in einer Zwischenzeit. Und trotzdem versuchen wir, in diese Zwischenzeit so alles reinzupacken und diese Zwischenzeit so schön wie möglich zu gestalten. Vor einigen Jahren waren wir in Holland am Meer und wer da schon mal war, da gibt es Ebbe und Flut und wenn die Ebbe da ist, dann ist da vielleicht ein Bereich von ungefähr 100 Metern, wo dann frei liegt und dann ist es interessant zu beobachten in diesem nassen Sand, wie dann ganze Familien dort Burgen bauen und die dollsten Dinger machen und sie wissen aber ganz genau, in 8 Stunden kommt diese Flut zurück. Ich kann das so schön machen, wie ich will und so viel investieren da rein, wie ich will und so viel tolle Sachen bauen, aber ich weiß genau, diese Flut kommt. Und mir kommt es oft so vor, dass anstatt wir uns damit beschäftigen, wie gehe ich mit dieser Flut um, dass wir versuchen, in dieser Zeit der Ebbe, wenn ich in diesem Bild bleibe, das alles schön zu gestalten. Das gilt übrigens auch für Gemeinden und Christen, die sich dann sehr damit beschäftigen können, alles noch besser zu machen und noch schöner zu machen. Und mir ist der Einsatz hängen geblieben, der heißt, wer die Perspektive dieser Ewigkeit nicht hat, der muss das auch tun. Dann ist es auch irgendwo logisch. Wenn ich nicht weiß, dass ich eine Heimat im Himmel habe, dann muss ich auch alles reinpacken in diese Welt und versuchen, da alles rauszuholen. In diesen, sagen, sind 70, sind es 80 oder wie viele Jahre auch immer, ich muss das rausholen, weil ich habe diese Perspektive nicht auf die Ewigkeit. Wer die Perspektive der Ewigkeit nicht hat, der muss rein logisch auch da alles rausholen. Und das beschreibt Paulus hier. Wir sehnen uns und sind beschwert, weil wir lieber von drüben sein wollen. Und jetzt kommt der dritte Punkt, wenn ihr nochmal drauf guckt, die Sehnsucht kann gestillt werden. Denn in Vers 5 lesen wir dann auch, der uns dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns das Pfand, den Geist gegeben hat. Paulus beschreibt hier dieses Sehnen nach dem Leben. Sehnsucht danach, das Beschwerliche, was uns alle irgendwo bewegt, mal mehr, mal weniger abzugeben. Und er gibt auch gleich die Antwort, denn er sagt, der uns dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns das Pfand, den Geist gegeben hat. Er sagt hier mit anderen Worten, das Leben, wo du dich nachsehnst, das findest du nur bei Gott. Der uns dazu bereitet, das ist Gott, der uns das Pfand, den Geist gegeben hat. Hier ist von einem Pfand die Rede, von einer Anleihe. Die Lutherbibel schreibt, der Geist Gottes ist das Angeld der künftigen Leibesverklärung. Und in Epheser 1, Vers 13 lesen wir, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher ist das Pfand unseres Erbes zu seiner Erlösung. Paulus schreibt hier, solange wir in dieser irdischen Hütte sind, sind wir beschwert und sehnen uns. Das ist auch hier ein bisschen farblich dargestellt. Wir sehnen uns. Und Gott sagt, hier ist mein Verlobungsring. Das ist mein Vorvertrag mit dir. Das ist wie eine Verlobung. Aber das gilt auch eben nur für Menschen, die diesen Jesus Christus kennen und die sich für ein Leben mit diesem Jesus Christus entschieden haben. Und diese Wahrheit gehört eben auch dazu, dass es nicht so einfach da reinschlüpfen ist, sondern dass es einer bewussten Entscheidung bedarf. Und die Bibel spricht das auch ganz klar aus. In dem Augenblick, wo du die Einladung Gottes annimmst in Christus, kommt Gott durch den Heiligen Geist in dich. Das ist das, was hier steht, durch den Pfand des Geistes. Das ist das Angeld. Das ist die Versicherung, der Verlobungsring, wenn man so will. Und es ist eben nicht so, dass ich nur gut leben muss und irgendwelche Regeln erhalten muss, um das zu haben, sondern es geht wirklich um diese Entscheidung für Christus. Und wir haben auch in der christlichen, westlichen Welt ein Stück weit verlernt, das klar zu benennen, dass es eben das auch gibt, dass es dieses braucht, diesen Geist Gottes, dass es diese Entscheidung auch braucht für Christus. Und dass es eben auch die Möglichkeit gibt des Verderbens. Und ich persönlich glaube, dass wir auch als Christen da unsere gewisse Schuld auf uns laden, wenn wir das auch nicht klar benennen. Und sagen, es gibt auch diesen Weg. Es gibt diesen Weg des Verderbens und des Gerichts. Und das ist auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen. Es gibt immer beides. Denn eins ist sicher, diese Flut kommt. In Vers 10 lesen wir dann später, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut und oder böse. Wenn du stirbst, dann musst du dich verantworten. Man kann hier auf der Erde so alles Mögliche machen, aber es kommt dieser Tag und das gehört eben zu der Wahrheit des Evangeliums auch dazu. Ich war früher im CVM tätig und hatte da so eine Jugendgruppe, das waren so 14- bis 17-Jährige, so ein bisschen Pfadfinderarbeit war das. Und wir hatten damals von dem Hauptverein auch so ein gewisses Budget. Das war kein großes Geld, das war mal was, um mal schwimmen zu gehen oder mal in einer Jugendherberge zu übernachten. Also es waren keine großen Summen. Und ich musste dann diese Kasse irgendwie verwalten über das Jahr. Und ich muss gestehen, ich habe das sehr, sehr pragmatisch gemacht und nach dem Motto, passt schon das ganze Jahr, das so gehandelt. Und das ganze Jahr hat da kein Mensch nach dieser Kasse gefragt. Das war völlig belanglos. Aber am Ende des Jahres musste ich dann als sozusagen Unterkassierer zu dem Oberkassierer des Vereins. Und das war so der personifizierte Finanzbeamte Deutschlands. Und er verstand überhaupt keinen Spaß, wenn da mal eine Quittung fehlte oder mal 50 Pfennig rechts oder linksrum anders abgerechnet worden waren oder das aufgrund. Das war kein Spaß. Und ich habe so gedacht, das ganze Jahr hat es keinen interessiert. Aber irgendwann am Ende des Jahres musste ich da antreten und das war jedes Jahr ein Akt dann, bis da alles wieder stimmte und alles in den richtigen Kästchen war. Irgendwann war dieser Punkt da. Ich musste dafür gerade stehen. Und so wird das auch hier sein. Und das beschreibt Korinther 5, Vers 10. Offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Es kommt der Tag, wo es ans Licht kommt. Es bleibt nichts verborgen. Und auch die Großen dieser Welt werden diesen Weg gehen. Und auch die kleinen Dinge, die nur du kennst, werden offenbar werden. Und dann ist die Frage, bist du versichert? Hast du dieses Pfand, hast du diese Anleihe, diesen Verlobungsring? Denn das ist das, was uns gerecht macht. Und man kann es festmachen, diese Zusage, an einem tollen Vers, der in Johannes 5, Vers 24 steht. Ich gucke regelmäßig nach, ob der noch da ist. Da steht nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer mein Wort hört, zum Beispiel heute, und glaubt, der hat nicht, der muss noch das und das und jenes machen und immer unsicher sein, ob es reicht. Nein, wer hört und glaubt, der hat. Und das ist die Frage, hast du diese Gefängnisfreikarte? Hast du mit diesem Jesus reinen Tisch gemacht? Wesentliche Dinge, also es gibt Dinge, wo wir viel investieren, die aber am Ende vergehen, die belanglos sind, die im Tagesgeschäft mal da sind, aber dann doch keinen Bestand haben. Und es gibt wesentliche Dinge, und das beschreiben diese fünf Verse aus Korinther, die sagen, kümmere dich um das Wesentliche. Kümmere dich darum, dass du persönlich diesen Siegelring hast, diese Versicherung hast. Denn all das, was wir hier haben, das wird irgendwann vergehen. Der Missionar Jim Elliot aus den USA, der im Alter von 29 Jahren in Ecuador ermordet wurde, der hat folgenden Satz gesagt, wenn ihr bitte noch einmal drauf schaut, unten ist die deutsche Übersetzung, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Er sagt und das hat er mit 22 gesagt, sagt, wenn du dein Leben an Christus gibst, das Leben, was du sowieso nicht behalten kannst, wenn du dein Leben an Christus gibst, gibt Christus dir sein Leben, was du nicht mehr verlieren kannst. Also das ist was Weises. Was sagt, da ist wirklich einer weise, wenn er sagt, ich gebe das, was ich eh nicht behalten kann. Das Leben kann ich nicht behalten. Es wird mir irgendwann aus den Händen gleiten. Aber wenn ich das, was ich nicht behalten kann, dem gebe, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er gibt mir im Umkehrschluss sein Leben, was ich nicht mehr verlieren kann. Dann habe ich es richtig gemacht. Dann habe ich die richtige Reiseversicherung abgeschlossen. Abschließend möchte ich mit ein paar Zitaten von Peter Reed, von den Fackelträgern. Der hat gesagt, Gott hat mir ewiges Leben versprochen, aber kein langes Leben. Gott hat mir perfekte Gesundheit auf der neuen Erde versprochen, aber nicht auf dieser Erde. Gott hat mir seine Gerechtigkeit versprochen, aber keine gerechten Menschen. Gott hat mir sein Zuhause im Himmel versprochen, aber kein Haus auf der Erde. Gott hat mir seine Freude versprochen, aber kein Leben ohne Trauer. Gott hat mir seine Kraft versprochen, aber kein Leben ohne Schwäche. Gott hat mir seinen Sieg versprochen, aber kein Leben ohne Konflikte. Gott hat mir seine Weisheit versprochen, aber kein Leben ohne Fragen. Gott hat mir seine Gegenwart versprochen, aber kein Leben ohne Einsamkeit. Und Gott hat mir seine Liebe versprochen, aber kein Leben ohne Unruhe. Amen.